Wir haben das Vorrecht, im Moment einen spannenden Brief dran zu sein, der Galaterbrief. Letzte Woche haben wir das erste Kapitel hören und neu dürfen staunen, dass wir nicht zu einer Knechtschaft berufen sind, sondern zur Freiheit. Als Christen frei zu sein. Und so bei der Vorbereitung habe ich gedacht, ja, braucht es das noch? Brüssen wir das nicht schon längstens alle? Und ich glaube, der Galaterbrief hat es in sich auch immer wieder, uns neu herauszufordern, neu zu ermutigen, neu zu beschenken mit dieser gewaltigen Botschaft. Und der Paulus selber war ja der, der die Gnade hat erlebt hat. Er wusste, was es heisst, befreit zu werden. Er, der so in der Gesetzesgläubigkeit war, der wusste, was man alles darf, was man nicht darf, hat plötzlich Freiheit in Christus erlebt. Eine ganz neue Freiheit, die nicht mehr zuerst auf Befolgen von einem Gesetz basiert, sondern aus einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus. Und er war so begeistert, von dem er nicht anders konnte, als in die heidnische Welt zu gehen und Menschen das zu erzählen. Und das ist auch in der Region Galatien passiert. Er ist dort Herren und hat dort Gemeinden gegründet. Und Menschen sind zum Glauben gekommen. Zusammen mit dem Barnabas war er der. Wir lesen das in Apostelgeschichte 13 und 14. Und es haben Menschen diese Freiheit erfahren. Und haben gemerkt, wir müssen nicht mehr unseren vielen Göttern nachrennen. Wir müssen nicht mehr all das erfüllen, sondern wir dürfen hier einem lebendigen Gott begegnen. Wir dürfen durch Jesus Christus frei werden. Und wir dürfen uns dem Gott hergeben. Und es ist in dieser Region sind verschiedene Gemeinden entstanden. Und ich werde das heute Morgen so darstellen. Da haben Menschen erfahren vom Kreuz her, Jesus macht frei. Und da ist eine Gemeinde entstanden mit ganz vielen Leuten, die dazukommen. Jetzt brauche ich vielleicht zwei, drei, die mir helfen können, möglichst viele Leute zu Jesus zu führen hier. Super, es gibt nichts Schöneres, Leute, als Menschen dürfen zu Jesus zu führen und ihnen zu zeigen, was Jesus uns schenken will. Genau, währenddem, dass unsere Missionare hier weiter Paulus und Barnabas dran sind, Menschen das Evangelium zu verkünden, und es sind immer mehr Menschen dazu gekommen, haben die Freiheit entdeckt und haben gesagt, wir wollen dazugehören. Sie haben die Freiheit erkannt und entdeckt. Und für den Paulus ist eigentlich in dem Kapitel 2, wo wir heute miteinander, ich würde sagen, einfach streifen. Wenn wir das Kapitel in die Tiefe anschauen, brauchen wir wahrscheinlich 2-3 Bibelarbeiten, für den ganzen Text zu erfassen. Der Paulus ist zwar im Römer noch etwas komplizierter, aber hier auch im Galater gibt es einige Stellen, die wir heute gar nicht so in die Tiefe anschauen können, weil sie recht viel beinhalten und den Rahmen würden sprengen. Aber so der zentrale Stelle ist eigentlich im Vers 20, wo etwas von dem rauskommt, wir sind befreit, wo der Paulus sagt, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Er sagt, hey, ich lebe zwar noch, als Mensch bin ich da, aber der, der mein Leben ausmacht, der in mir lebt, das ist Jesus Christus. Und von dieser Begeisterung lässt er diese Menschen erfahren. Und die Menschen nehmen Jesus an und für das auch anfangen leben, indem sie wissen, Jesus ist in mir und Jesus wirklich auch, jetzt muss ich schauen, dass ich eine reinkomme, und lassen Jesus wirklich, wie bildlich gesprochen, in ihr Leben reinkommen. Und sie tun nicht mehr selber, sondern Jesus fährt in ihrem Leben plötzlich auf etwas bewegen. Er ist der, durch den sie sich führen und leiten. Sie stellen ihr Leben ihm zur Verfügung. Und das ist die Freiheit, die Paulus begeistert ist und sagt, hey, wir haben die Rettung dürfen erfahren. Und diese Menschen haben Jesus aufgenommen. Und jetzt darf Jesus immer mehr ihr Leben prägen, ihr Leben führen und leiten. Aber nachher, und das lesen wir in unserem Kapitel, ist etwas passiert. Und darum ist eigentlich der Galaterbrief entstanden. Allerdings mussten wir uns mit einigen falschen Brüdern auseinandersetzen. Ihr Ziel war es, uns wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. Der Paulus hat gehört, dass die Menschen nach Galatien kommen, in die Region, und haben gesagt, Leute, das ist okay, wir freuen uns ja auch mit euch. Aber wenn ihr es noch so richtig weit machen wollt, dann fehlt noch etwas. Wir können sagen, sie haben etwas von dem gesagt, und haben gesagt, wenn ihr wirklich zum Volk Gottes gehören wollt, dann müsst ihr noch beschneiden. Ihr müsst dort die Speisevorschriften beachten. Und. Wir haben schon im Philipperbrief angeschaut. Jesus plus. Jesus ist gut. Aber es gibt noch Haufen Sanges, die jetzt noch dazukommen, die ihr auch müsst machen, damit ihr so richtig zum Volk Gottes gehört. Damit es so richtig kann durchbrechen kann. Und man merkt, die Galater sind in der Gefahr gestanden, dass Jesus wie aus ihrem Leben haben, nicht verbannt, aber versucht, das mal ein bisschen mit Watte darzustellen, irgendwo mit etwas anderes zu füllen und zu sagen, ja, sieht ja auch ganz gut aus, okay, Jesus plus, und Jesus wie verdrängt haben, durch das, dass man hat gesagt, okay, jetzt braucht es noch das und das und das, ich muss Speisevorschriften beachten, ich muss mich beschneiden und so weiter. Bei den Galater ist immer mehr das, was Jesus hat da, dem eigenen Tun wieder gewichen. Man hat nicht vor allem gesagt, Jesus hat es da, sondern man ist in der Gefahr gestanden zu sagen, okay, jetzt muss ich auch noch tun. Was muss ich noch tun, dass etwas passieren kann? Jesus plus. Und es ist spannend, wenn ihr ganz am Anfang vom Galaterbrief leset. Der Paulus fährt eigentlich jeden Brief an, ähnlich, und nachher dankt er für die Gemeinde und sagt, danke Herr. Gerade beim Philipper haben wir das so dürfen erleben. Bei den Galater dankt er nicht mehr. Leset mal Vers 6, dort steht, was er macht. Dort steht nämlich, mich wundert. Der Paulus ist da gestanden und er hat gehört, was in Galatien passiert und hat sich wahrscheinlich einfach in die Augen gerieben und gesagt, Leute, mich wundert, was hier abgeht. Wir haben euch doch das Evangelium verkündet. Wir haben euch in die Freiheit hineingeführt, haben gezeigt, dass Jesus allein genügt. Und ihr fängt euch ein Evangelium zu verkünden, Jesus plus. Und er legt gerade in den ersten 9 Versen alles in die Waagschale, was er kann. Und sagt, Leute, das, was ich euch verkündet habe, das war nicht einfach eine Idee von mir. Sondern ich bin extra mit den Aposteln zusammengekommen. Wir lesen es in Apostelgeschichte 5. Mit den Säulen der Gemeinde. Und wir haben darum gerungen. Und da ist im Zerlebnis von Petrus ein bisschen zu Hilfe, wo Gott selber in ihrer Vision zum Petrus hat gesagt, auch den Heiden gehört das Evangelium. Und auch dort, Christus allein, durch Christus allein werden sie gerettet. Und sie sind übereingekommen, nicht das Gesetz, nicht eigene Maßstab, sondern Christus allein ist das Entscheidende, dass wir dürfen Christen sein, dass wir dürfen mit Jesus unterwegs sein. Nicht ich, sondern Christus, sagt er im Vers 20. Es geht nicht um das, was ich tue, es geht nicht um das, was ich leiste, sondern Christus allein zur Freiheit berufen. Und das ist Gnade. Und jetzt fragen wir uns, ja, das wissen wir ja eigentlich. Von klein auf sind wir aber oft etwas anderes gelehrt worden. Der Adrian hat es zum Anfang schon gesagt, wir haben von klein auf gelehrt in unserer Gesellschaft, es wird dir nichts geschenkt, sondern du musst dir etwas verdienen. Und schnell mal erkennt das Kind, wie es sich verhalten muss, dass es Zuwendung bekommt, dass es Lob bekommt. Und bis ins Erwachsenenalter haben wir das eintrainiert und wir wissen, wie wir müssen, wie wir sollen, damit eigentlich Lohn rausschaut. Je mehr, je besser. Und nachher, wenn man mit Menschen vielleicht beim Tod von jemandem zusammenhockt, dann gilt vor allem das, was geleistet ist worden. Ich war letztens wieder eine Beerdigung mit einem Lebenslauf, wo so vieles genannt ist worden. Das hat er geleistet, das hat er gemacht, das hat er gemacht. Und das ist in uns in. Der Leistungsgedanke entspricht wie unserer Natur. Und wir können oft noch lange sagen, ja, als Christen, wir wissen, nein, Gnade, Gnade. Wir müssen nichts dazu tun. Wenn ich manchmal mich selber anschaue, aber auch in Gesprächen mit Menschen bin, dann denke ich, im Kopf wissen wir das. Aber wie oft ist es noch nicht ins Herz gerutscht? Wie oft wissen wir es mit dem Verstand und sagen, ja, allein Jesus genügt. Aber in unserem Herzen sind wir immer noch geneigt, ja, aber so etwas müsste ich ja doch auch noch dazu tun. Damit wir uns hier nicht falsch verstehen, müssen wir vielleicht zwei Sachen unterscheiden. Meine Rettung, damit ich hier darf, der alleine hängen und sage, ich gehöre dazu. Meine Rechtfertigung der Jesus ist ein Geschenk und dazu kann ich absolut nichts beitragen. Nichts. Es ist einfach Gnade, es ist geschenkt. Jetzt kann ich sagen, ja, aber jetzt geht es ja weiter. Hoppla, jetzt geht es gut. Mein geistliches Wachstum, meine Charakterentwicklung, meine Heiligung kann ich auch nicht durch Leistung verändern. Und ich glaube, dort haben wir manchmal einen Knopf, aber ich kann es doch jetzt machen, ich kann doch jetzt ein bisschen braver sein, ein bisschen lieber sein. Und ich kann es nicht verändern, aber ich kann sehr wohl einen Beitrag dazu leisten, indem dass ich bereit bin und sage, Herr Jesus, du musst es tun in meinem Leben. Aber es geht allein um die Bereitschaft, dass ich, wie im Bild von diesem Händchen, Jesus ist schon in uns, darum stimmt das Bild, wie alle Bilder, ist natürlich, hat das auch seinen Haken. Jesus ist schon in uns, er lebt in uns. Aber ich kann nicht sagen, Jesus, füll du mich jetzt ganz aus, in dem Sinn, du darfst mein Leben bewegen. Du darfst mich in die Richtung verändern, die du da möchtest. Du darfst mich formen, wie du es möchtest, brauchen für das, was du mich möchtest. Aber wir können es nicht selber tun. Wir können vielleicht ein bisschen mit Stopfwatten sehen, schön aussehen, aber wir können es nicht tun. Und ich glaube, es ist wichtig, das immer wieder zu verstehen. Aber in allen Generationen, in allen Zeiten stehen wir in der Gefahr, uns wieder von einem Gesetz abhängig zu machen. Da sind wir nicht die Ersten und wir werden nicht die Letzten sein. Und darum ist diese Botschaft, die Paulus hier den Galater so eindringlich und mit Vehemenz weitergibt, auch immer wieder wichtig für unser Leben. Schauen wir schon nur das Leben von einem Luther an. Der Mann hat so gerungen, was kann ich tun? Vielleicht mal wieder gut den Luther-Film anzuschauen, wie da ein Mensch kämpft, alles gibt, alles tut. Ablass kauft, betet auf den Knien und so weiter, für dem gnädigen Gott zu begegnen und zu sagen, Herr, ich tue ja alles, dass du mir gnädig bist. Oder im Mittelalter allgemein mit den Ablassbriefen, mit den Reliquien, wo Menschen haben versucht, irgendwo etwas zu bewirken, dass die Gnade wirklich gilt. Ich habe vor reformierte Gemeinde, also von der reformierten Gemeinde in den Niederlanden gelesen. Dort ist zum Beispiel das Gesetz bestanden, dass man als guter Christ keine Vorhänge hat. Wenn du ein guter Christ bist, dann hast du keine Vorhänge in deiner Wohnung. Wisst ihr wieso? Weil man als Christ nichts zu verstecken hat. Und viele Leute haben gesagt, ja okay, das machen wir. Ich habe mein erstes Praktikum in einer Gemeinde gemacht. Dort hatten alle vier Kinder. Viele waren massiv überfordert. Und wir haben gefragt, wieso haben hier in der Gemeinde alle vier Kinder? Der Pastor von unserer Zeit hat gesagt, ein Christ hat biblisch vier Kinder. Das steht am Anfang, seid fruchtbar und mehret euch. Mit zwei hast du ja versetzt, aber noch nicht vermehrt. Also müssen es vier sein. Jetzt können wir sagen, wir lachen darüber. Aber das haben Leute ernst genommen, haben das wie zu einem Gesetz gemacht und haben gesagt, wenn wir gut sind, wenn wir wirklich Christen sind, dann braucht es vier Kinder. Einige von euch haben das erfüllt, seid froh. Und die anderen sind auch glücklich, weil es ist auch okay. Aber das ist in dieser Gemeinde so wie durch Mark und Bein. Und alle haben versucht, diesem Maßstab zu genügen, haben das Gefühl, als guter Christ hast du vier Kinder. Vor einigen Jahrzehnten sind auch Themen wie Rocklänge, wie Haartracht. Darf man ins Kino, Darf man überhaupt einen Fernseher haben? Also es ist ja erstaunlich bei uns Christen, viele Christen haben ja in ihrer Wohnstube einen riesigen Schrank. Nie in einem Fernseher, aber irgendwo einen riesigen Schrank. Ich bin einmal bei einem Pastor zu Besuch gewesen, mit dem sie Wohnung dürfen brauchen. Und mal haben wir gedacht, ja, jetzt schauen wir noch irgendeinen Film. Kein Fernseher, aber einen riesigen Schrank. Und wir den aufnehmen, ist schon der Fernseher, ein riesen Teil. Weil wir manchmal das Gefühl haben, ein Christ schaut nicht Fernsehen und so weiter. Es gibt so viele Gesetze, die bis in die heutige Zeit hineinlangen, wo ich muss sagen, es ist nicht mal, dass es falsch wäre unter Umständen. Vielleicht dient es einem, wenn er sagt, hey, für mich ist es vielleicht gut, wenn ich kein Fernsehen habe. Ich hatte einen guten Freund, der ist in einer Brüdergemeinde. Und dort sind alle wirklich sittlich angelegt. Und nicht so manchmal einfach so flippig, sondern wo er gesagt hat, ich konnte zuerst mal wieder schnaufen in dieser Gemeinde. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, ich bin einem richtigen Frauenfleischmarit, sondern die waren alle so angelegt, dass ich nicht immer Sex denken musste. Man muss sagen, da ist die richtige Gemeinde gelandet. Aber das als Gesetz zu sagen, okay, nächsten Sonntag kommen wir alle, vor allem mit Bürzen und möglichst mit Schleier, dass wir ja niemandem zur Anfechtung werden, ist ein Gesetz. Kann aber vielleicht jemandem dienen. Und so merken wir, bis heute gibt es so viele Sachen, wo wir sagen, Jesus ist gut, aber als guter Christ musst du das und das und das und das noch beachten. Ihr habt jetzt ein paar Sachen gehört, 4 Kinder, die Chance habt ihr vielleicht noch. Nein, vergesst es, um das geht es nicht. Das sind Gesetze, die vielleicht eine gute Wegleitung sein können und sagen, dem einen oder anderen helfen. Aber da, wo wir das Gefühl haben, wir tun Gott den Dienst damit, da liegen wir falsch. Der Paulus sagt nicht, verändere die Leist, lebe nach meinen Gesetzen, damit du ein guter Christ bist. Der Krampf, sich selber verändern zu müssen, ist das grösste Hindernis für Veränderung. Da, wo wir vielleicht manchmal als Pastor in der Gefahr stehen, am Sonntag mal zu sagen, Leute, das müssen wir tun. Und nachher gehst du, hey, und tust es. Ist eigentlich ein Hindernis, dass tatsächlich Veränderung geschehen kann. Weil ich versuche als Händchen selber irgendetwas zu machen und suche nicht zuerst Beziehung und Nähe zu Jesus, der mich verändern will. Sondern Paulus sagt, du bist Christ, der neue Mensch, der Jesus. Du bist es. Der neue Mensch bist du schon. Und damit er dich verändern kann, wenn du es zulässt, du bist Christ. Damit er dich verändern kann, wenn du es zulässt. Jesus wird nicht in dein Leben kommen und sagen, so, jetzt wird radikal aufgeräumt. Sondern er sagt, ich möchte in deinem Leben etwas bewegen. Ich möchte dich verändern. Ich möchte dich nicht mit Gesetz voranpeitschen. Sondern ich möchte der sein, der in dir lebt und dein Leben auf einen neuen Ort herführt, wo du mir immer ähnlicher wirst, wo letztendlich ich in dir immer mehr darf sichtbar werden. Der Spurgeon hat einen Satz geschrieben, der hat ihn, glaube ich, auf dem Flyer, den versteht er nicht, wenn er ihn zuerst lesen. Der braucht wirklich, alle guten Werke, die in den christlichen Glauben ziehen, sind das Ergebnis von Gottes Gnade und nicht die Ursache dafür. Also nicht durch das, dass sie etwas tun, verdiene ich Gnade. Sondern all das, was ich tue, ist letztendlich das Ergebnis, dass ich auf dieser Gnade stehe, dass ich aus dem Leben, letztendlich tut es Christus in mir. Die Freiheit, die der Paulus hier so vehement verteidigt in diesen 9 Versen, etwas, das wir immer wieder hören müssen. Nicht in einer Gesetzlichkeit uns gegenüber, aber auch anderen gegenüber zu geraten, sondern können sagen, der Jesus möchte ich immer mehr in mein Leben, in meinem Leben Raum gewinnen. Da ist er schon. Aber wir können sagen, darf er wirken, darf er uns verändern? Oder sagen, ja, lieber nicht. Das ist deine Entscheidung. Er möchte nichts mehr, als wenn du ein Händchen bist. In dir innen, den Händchen wie zu Leben bewegen und ihn so in die Richtung prägen, wie er ist. Wir haben es immer wieder nötig, das zu hören. Ich hoffe nicht, dass es uns so geht, wie dem Mann, der Wahrnehmungsstörungen hatte. Er hat nämlich gemeint, er sei eine Maus. Er hat es mal mit einem Psychiater angeschaut und der Psychiater hat ihm eine stationäre Behandlung empfohlen. Und er war ein Jahr lang in der psychiatrischen Klinik und hat behandelt, dass er nicht Maus ist, sondern Mensch. Nach einem Jahr ist so ein bisschen das Abschlussgespräch gekommen, verschiedene Experten. Und die entscheidende Frage ist gekommen und man hat ihn gefragt, was bist du? Alle waren gespannt. Er sagt, ich bin ein Mensch. Alle haben aufgeschnauft und gedacht, okay, es hat funktioniert. Sie haben ihn rausgeschickt ins Leben. Am Abend steht er total verschwitzt wieder vor der psychiatrischen Klinik und sagt, der müsste mir helfen. Und sie fragen, ja, hat er es nicht begriffen? Und er sagt, ja mal, ich bin ein Mensch, ich weiss das. Und der Psychiater fragt, ja, was ist denn euer Problem? Ja, ich bin einer Katze begegnet. Ja, was ist denn da das Problem? Und er sagt, ich weiss, dass ich ein Mensch bin, aber weiss eine Katze auch. Und manchmal ist das genau das, wo der Paulus in einem zweiten Teil darauf eingeht und sagt, wir wissen zwar, wir sind Begnadigte. Wir sind Menschen, die dürfen frei sein. Frei von Jesus plus. Aber wissen es die anderen auch? Und manchmal passiert so in der Begegnung mit anderen Christen, wo ich das Gefühl habe, darf ich wirklich so sein, wie ich bin? Habe ich beim anderen auch diese Gnade? Führt er mich auch in die Richtung, wie Gott mich führt? Der Paulus merkt nämlich, wie Gefahr da ist, dass wir einander für etwas anfangen vorspielen. Wie wir zu Heuchler werden. Und er spricht es an, und sagt, hey, wir müssen befreit sein, nicht nur von Jesus bloß, sondern auch vom Schein, von der Scheinheiligkeit. Wo versuchen wir manchmal etwas darzustellen? Und Jesus ist nicht nur gekommen, um uns zu befreien von der Religion von Jesus bloß, sondern auch damit, dass wir nicht müssen Christ sein spielen. Und das ist das, was ich mit dieser Geschichte wollte veranschaulichen. Wo müssen wir manchmal etwas spielen, wenn wir uns nicht sicher sind, ja, wie verhält es sich in der Begegnung mit anderen Leuten? Und der Paulus berichtet darüber sehr offen. Und ist auch der, der gerade hier den Petrus scharf kritisiert. Und wir denken, Petrus, was hat das Problem gehabt? Vers 11, als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm im Angesicht, denn er war Grund zur Klage. Wie ist es da dazu gekommen? Zuerst ist der Petrus in die Gemeinde Antiochia gekommen und hat ja selber erfahren, durch die Vision vom Himmel, mit all diesen unreinen Tieren, die Gott nicht geheissen, er soll aus dem Essen. Er ist zum Cornelius, hat erfahren, wie Gott ein Heid hat zum Glauben geführt. Du hast gewusst, das Evangelium gehört auch denen. Nur Christus kann es tun. Und er geht nach Antiochia, isst dort mit den Heiden zusammen und sagt, Leute, ihr seid meine Brüder und Schwestern. Mit euch möchte ich zusammen sein. Und Gemeinschaft, Essen, ist eigentlich so das Innigste gewesen, was man dann zumal machen konnte. Und hat gesagt, ich stehe zu dir. Das ist auch das, was zu Problemen geführt bei Jesus. Weil Jesus bei den Pharisäern, nicht bei den Pharisäern, bei den Zöllnern, bei den Sündern ist gegessen. Das hat die Pharisäer fast zur Weissglut getrieben. Weil sie gesagt, wie kann so einer nur bei denen essen? Er verleugnet eigentlich seine Abstammung als Jude. Und so war es so beim Paulus, eben Petrus gewesen. Er hat mit seinen Leuten, mit seinen Brüdern und Schwestern aus dem heidnischen Glauben Tischgemeinschaft gehabt und mit ihnen zusammen gegessen. Und nachher ist das Problem passiert. Nachher sind ein paar Judenchristen von Jerusalem gekommen. Der Petrus hört das, verabschiedet sich und sagt, oh, sorry, schnell. Er hat nicht wollen, dass man ihn so sieht. Plötzlich ist er wieder an seine Gesetze erinnert worden. Er hat gesagt, okay, Christ, Jude, er hat irgendwas gestürmt bekommen. Und er muss sagen, okay, dann muss ich jetzt, ich darf nicht mit den Heiden zusammen essen. Und er hat plötzlich wieder in eine Gesetzlichkeit zurückgefunden oder ist in eine Gesetzlichkeit eingedrängt worden. Es war wirklich ein Dilemma gewesen. Und er hat angefangen zu heucheln. Hat angefangen, Christ zu spielen, so wie er das Gefühl hatte, man müsste als guter Christ. Dann Vers 12 und 13, Galater 2, denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden, als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, so dass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihm zu heucheln. Es ist unglaublich, was sich hier abgespielt hat. Petrus, der, der doch eigentlich Gnade erfahren hat, fängt an zu heucheln. Und sagt damit, ihr seid nicht vollwertige Christen. Es braucht noch etwas mehr. Heucheln, etwas vorzugeben, ein Verhalten vorzutäuschen und sagen, wenn du das machst, bist du ein guter Christ. Es hat mal jemand gesagt, Heuchelei ist die Sünde der Frommen. Und wir lesen in der Bibel immer wieder, zum Beispiel der Pharisäer oder der Zöllner im Tempel. Der Pharisäer, der sagt, ah, danke, bin ich nicht so wie der. Danke, bin ich besser. Und der Zöllner, der sagt, Herr, bist mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, der ist gerechtfertigt worden. Weil der sich nicht hat auf seine Leistungen etwas einbildet, sondern er sagt, Herr, ich brauche allein deine Gnade. Ich werde es nicht packen. Ich bin nicht der, der es richten wird. Oder Ananias und Sapphira bei der ersten Gemeinde. Es war ja gewaltig. Sie haben eine riesige Spende gemacht. Aber sie haben der Gemeinde vorgeheuchelt und gesagt, Leute, wir geben euch alles, was wir haben bekommen. Aber einen Teil haben sie zurückgehalten. Und das wäre nicht mal das Problem gewesen. Aber sie haben etwas vorgegeben, das nicht der Wahrheit entsprochen hat. Sie haben gesagt, ja, wir sind ein bisschen mehr, wir machen etwas. Ein guter Christ, der gibt alles. Und es ist ja immer so, oft so ein erstes Erlebnis, wo Gott massiv eingreift und die zwei Menschen müssen sterben, Ananias und Sapphira. Oder Paulus schreibt hier über Petrus, als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen, wenn du aber, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden jüdisch zu leben? Durch dieses Verhalten setzt du wieder ein Gesetz auf. Durch dieses fromme Getue machst du anderes Leben schwer. So viel Macht hat das Gesetz über Petrus. Und wo haben wir vielleicht manchmal das Gefühl, ein guter Christ macht das und das? Oder dürfen wirklich alle zu uns als Kirche gehören, wenn sie Freunde von Jesus sein? Menschen, die mit Anfechtung kämpfen. Dürfen hier Menschen sein, die sagen, hey, ich arbeite es manchmal nicht, den Knopf beim Fernseher oder beim Computer zu drücken. Dürfen hier Menschen sein und offen dazu stehen, dass sie ein Problem haben in ihrer Beziehung mit den Kindern. dürfen hier Menschen sein, die manchmal ein Problem haben mit Alkohol und vielleicht 2-3 Gläser über den Durst trinken. Dürfen hier Menschen sein, die es nicht schaffen, jeden Tag ihre Bibel zu lesen. Dürfen bei uns Menschen sein, die immer wieder in sexuelle Sünde verfallen. Dürfen bei uns Menschen sein, die vielleicht unsittlich gekleidet sind. Kiffer, Alkoholiker, Prostituierte, Bordellbesucher, Schwule, Gewalttätige, Pädophile, Diebe, Lügner. Darauf gibt es in unseren Kreisen 3 Antworten. Die erste heisst, nein, zuerst musst du dein Leben in Ordnung bringen und dann kannst du wieder kommen. Die anderen sagen, ja, lieber ein bisschen hinger und dann sofort die Seelsorge und dann müssen wir schauen, dass sich gleich etwas verändert. Oder können wir einfach sagen, willkommen bei uns. Hier kannst du Jesus begegnen. Du bist willkommen, weil Jesus jeden willkommen heisst, egal wo er steht, egal wer du bist. Und nicht schon mit dem Fuß anfangen zu scharren und denken, aber jetzt müsste etwas gehen, sondern sagen, nein. Ich will ihm nicht sagen, wie er muss, wie er soll. Sondern Christus in ihm soll ihn erleben. Aber wie oft stehen wir vielleicht ähnlich wie ein Petrus in der Gefahr, etwas wie zu verlangen. Das Gefühl zu haben, ein guter Christ macht das und das. Und hält es nicht aus, wenn mal jemand vielleicht ein bisschen länger braucht. Ja, als Ausdruck von einer bedingungslosen Gnade. Und der Paulus kämpft für das und sagt, Leute, hört auf mit Gesetzen, mit Vorschriften. Das bringt euch nicht weiter. Jeder Kampf, den ihr kämpft, aus eurer Kraft, wird vor allem mehr Krampf sein, als das wirklich die Freiheit hineinführt. Und er sagt, schaut zuerst das Fundament an. Erlebt die Gnade. Da, wo wir nicht ein bedingungsloses Ja haben, dass wir selber und andere noch in Sünde verstrickt sein können und dass wir als Christen nicht vollkommen sind, sondern noch unfertig, da gleichen wir einem Petrus, der viel mehr sich ins Gesetz hängt, als in die bedingungslose Gnade. Wo lebe ich vielleicht selber unfrei nach Gesetz, wo ich muss sagen, ja, aber wenn ich ein guter Christ sein will, dann muss ich das und das und das tun. Woran machst du vielleicht selber fest, dass jemand ein guter Christ ist? Wo hast du vielleicht auch schon jemanden im Blick gehabt, hast gesagt, wo steht dich da im Moment? Und statt vielleicht so jemanden in der Hand zu sagen, hey, freue mich, dürfen miteinander unterwegs sein. Vielleicht so ein bisschen schräg anzuschauen und zu sagen, ja, der müsste das auch mal das Viertel bewegen. Der müsste jetzt so mal wirklich etwas tun. Ah, ich kenne es ja selber. So schnell bist du in diesem Denken und denkst, ja, man müsste doch und das sollte doch. Und wir kommen wieder Petrus in etwas rein, wo wir vielleicht selber anfangen zu heucheln und anderen einen Maßstab vorsetzen, den wir eigentlich selber nur aufgesetzt haben. Und das ist ein riesiges Thema, das der Paulus hier mit dem Petrus durchkämpft. Wo ich glaube, wo wir immer wieder neu werden oder mit müssen ringen. Und wenn der Petrus ein Problem hatte mit dem, dann glaube ich, werden wir so bei uns immer wieder da oder der finden. Dass wir in Gefahr stehen, mehr Schein als Sein. Und in der Gefahr stehen, im guten Willen vielleicht uns ein Gesetz zu halten und vielleicht anderen auch noch Gesetz aufzulegen. Ich glaube, es tut gut, manchmal sich wirklich auch Gedanken zu machen und zu sagen, was braucht es für mich, für einen guten Christ? Lenkt Jesus allein? Das ist Gnade. Und das verkündet hier der Paulus mit aller Vehemenz durch alle Böden durch, versucht er seiner Galater wieder zu zeigen, Leute, es lenkt. Jesus allein genügt. Und er geht nachher in den letzten Versen darauf ein und sagt, Leute, wir sind nicht nur befreit von falscher Religion, wir sind nicht nur befreit, nicht müssen zu heucheln, wir sind befreit, dürfen das sein, was Christus in uns ist. Wir dürfen das, was uns hindert, rausnehmen und sagen, brauchen wir nicht. Und dürfen Jesus in unser Leben reinkommen und sagen, Jesus, die brauche ich. Du sollst die Veränderung bewirken. Ich will sie nicht von außen her bewirken, sondern ich will, dass du in meinem Leben aus der Abhängigkeit mit dir etwas veränderst. Und das empfaltet der Paulus in diesen Versen. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Wir können uns den Himmel, aber auch ein gutes Christsein, nicht erarbeiten. Sondern es ist allein durch den Glauben, durch die Beziehung mit Jesus möglich. Ich habe mich gefreut, nach meiner letzten Predigt ist jemand auf mich zugekommen und gesagt, Frank, ihr lebt das hier gemeint, dass man aufschnaufen kann, dass man hier nicht einfach mal Gesetz übergestülpt bekommt. Wir müssen sagen, wow, genau an dem wollen wir weiter dran sein, eine Gemeinde sein, die vor allem Gnade predigt. Eine Gemeinde, wo wir untereinander die Gnade leben, und dürfen erfahren, wie nicht wir einander zu etwas drängen, sondern wie Christus in uns Menschen verändert und Menschen lassen schnaufen. Fünfmal wird im ganzen Kapitel erwähnt, durch den Glauben an Christus werden wir gerecht. Das allein. Und das ist das, was Martin Luther hat entdeckt. Sola fide, allein durch Gnade. Das ist wie bei einem kleinen Kind. Wie ein Kind nichts dazu tun zu seiner Kindschaft, sondern er kann sagen, ich bin entstanden aus Liebe. Also es ist zu hoffen. So sind wir, ist unsere Kindschaft auch nur aus Liebe entstanden, weil Gott seinen Sohn hat gegeben. Alles hat gegeben und wir dürfen einfach seine Kinder sein. Und ein Kind kann nichts tun. Also ein kleines Kind. Mal, es kann schreien, das dürfen wir auch bei Gott. Und nachher flutscht manchmal noch etwas hinten raus. Das dürfen wir auch. Wir dürfen ihm alle, darf ich das sagen, einfach alle Scheiß dürfen wir ihm bringen. Er nimmt ihn. Wir dürfen einfach Kinder sein. Das ist Gnade. Und da, wo wir das begreifen, da, wo wir das immer wieder verstehen, wie es Martin Luther hat verstanden, da wird sich unser Leben verändern. Nicht, weil wir müssen, sondern weil Christus in uns etwas fängt an zu bewegen. Weil Jesus in uns darf immer mehr Raum gewinnen. Und das ist ja das, wo der Paulus sagt, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das war das, was ihn begeistert hat. Du sagst, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und das kann jeder von euch sagen. Nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Vielleicht trinkt Christus nicht bei jedem gleich durch. Das ist ein Weg, das ist ein Prozess. Aber schau mal deinen Nachbarn an. Christus hockt in ihm neben dir. Ich weiss nicht, ob wir uns das schon haben, mal innerlich vor Augen geführt, was es bedeutet, wenn im anderen Christus lebt. Auch im Umgang miteinander. Eine gewaltige Botschaft. Und liebe Freunde, das hat eine fromme Revolution ausgelöst, denn zumal bei Martin Luther sollte es in uns immer wieder neu auslösen. Die Gnade zu entdecken, wir sind befreit, dürfen Kind sein. Dürfen uns von ihm her zu sehen. Ich weiß nicht, ob das einige vielleicht schon mal gehört haben. Der Martin Luther hat ja immer wieder verschiedene Kämpfe gehabt. Und eines Abends, erzählt er, ist er wieder im Studienzimmer gewesen und der Teufel ist durch die Stadt geschlichen. Und er hat unter eine Tür geklopft und hat gerufen, wohnt hier der Dr. Martin Luther? Und der Martin hat rausgeschaut und hat gesagt, nein, der Martin Luther ist längst gestorben. Hier wohnt Jesus Christus. Und der Teufel ist abgetrottelt. Sind wir uns bewusst, Jesus Christus lebt in uns. Er will in uns einfach mal sein, dürfen Raum gewinnen. Und es kommt nicht zuerst darauf ab, wie wir äußerlich aussehen. Ob wir noch ein bisschen Dreck haben, ob wir schon so schön leuchten, ob wir stoffig sind. Also das passiert natürlich nicht, dass Leute abfallen. Wir dürfen sein. Ich habe eine Geschichte gehört von Robin Brown, einer amerikanischen Studentin, die uns etwas eindrücklich vor Augen malt, was passieren kann, wenn wir einfach zuerst an dem verharren in dieser Kindschaft. Sie hat Englisch studiert und unter anderem auch einen schwierigen Kurs über englische Literatur sich eingeschrieben. Und nach kurzer Zeit hat sie gemerkt, ich packe das nicht. Es hat sie zwar fasziniert, aber sie hat gemerkt, ich schaffe das nicht. Sie hat gewusst, sie ist leicht perfektionistisch veranlagt und hat gewusst, sie kann das nicht. Sie ist nachher zu ihrer Professorin gegangen und hat um eine Sondererlaubnis gebeten, dass sie aus dem Kurs aussteigen kann. Und die Professorin hat sie angeschaut und hat gesagt, Robin, würdest du in diesem Kurs bleiben, wenn ich dir heute schon versprechen würde, du hast am Schluss ein 1 oder mit uns ein 6? Und Robin hat gesagt, ja, aber das bringt nichts. Und sie sagt, klar, das Thema interessiert mich, ich würde gerne dabei sein. Und die Lehrerin hat ihr gesagt, kein Problem, ich verspreche dir, du hast am Schluss ein 1 in deinem Zeugnis. Also als Schweizer ein 6er. Du hast die beste Note, bleib dabei. Die Robin ist dabei geblieben und was ist passiert in diesem Unterricht? Sie hat am Schluss ihr Eis verdient. Aber es hat zuerst wie Grundlage gebraucht. Dürfen zu wissen, ich kann mit meinen Fehlern, mit all dem, was nicht in Ordnung ist, kommen und auf dem kann etwas entstehen. Wir erleben es bei einem Zachäus. Er ist Jesus begegnet. Und Jesus hat ihn uneingeschränkt lieb gehabt. Gesagt, ich liebe dich mit all dem. Und er hat sich dürfen verändern. Ja, vor mehreren Jahren einen Mann gelernt kennen, der nie Liebe wirklich erfahren hat. Sein ganzes Leben war geprägt von Schein, von Leistung, von all dem, was wir miteinander heute Morgen schon angeschaut haben. Und er hat wirklich viel verborgen in seinem Leben. Dann ist er zum Glauben gekommen und dann ist es noch viel schlimmer geworden. Er muss noch viel mehr verstecken. Er hat ein extremes Problem gehabt in Sexualität. Er war regelmässig ein Bordellbesucher. Und das darf einfach niemand wissen. Er ist dann gleich rausgekommen. Und der Mann ist hochgekannt aus der Gemeinde, aus der Familie geflogen. Und wir haben einander gelernt kennen und sie Weg miteinander anfangen. Ein Weg, wo ich sagen musste, komm, wie du bist. Und dann denkst du innerlich schon, ja, es müsste ja schon ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Aber dann kommt er und sagt, Frank, ist wieder etwas Dummes passiert. Und wie es der Spruch so sagt, ich habe ihm einfach geholfen, aufstehen, Krone richten und wieder vorwärts gehen. Ich habe gesagt, komm, wir treffen uns wieder in einer Woche. Und wir haben immer miteinander uns gefreut, wenn er es eine Woche lang geschafft hat. Und wir haben miteinander gebeten, gerungen, wir haben miteinander geschafft. Nach 2 Jahren war der Mann frei gewesen. Frei müssen in ein Bordell zu gehen. Frei müssen den Computer zu brauchen, um sich zu befriedigen. Aber es hat einen Weg gebraucht. Es war ein Leiden. Aber es hat es gebraucht, dass Menschen da waren, die gesagt haben, Egal wo du stehst, wir müssen dich nicht verändern. Lehr die Liebe und die Gnade von Jesus kennen. Und sein Leben hat sich Schritt für Schritt mit vielen Rückschritten dürfen verändern. Der hat es nicht mehr heil gemacht. Die ist zerbrochen geblieben. Aber er durfte eine neue Frau lernen kennen. Und wisst ihr, wo der Mann heute steht? Steht in Afrika in Mission und dient Jesus mit vollem Herzen. So Sachen bewegen mich, weil sie passieren, weil ein Mensch Befreiung hat erlebt. Er durfte sicher durch das, dass alles ist ein Tageslicht gekommen, wissen, ich muss nicht mehr zum Besten geben, was nicht stimmt. Sondern dürfen wissen, ich darf der sein, der Christus in mir ist. Und das wünsche ich mir. Jesus lebt in uns. Der Paulus nennt es als Schatz in irgendeinem Gefäßen. Egal wie verbeult du bist, egal wie du aussiehst, Jesus lebt in dir. Und das ist das Wichtigste. Und ich glaube, der daran immer wieder dürfen festzumachen und in dem vorwärts zu gehen, das macht unser Leben neu. Und das lässt uns verändern. Aber es heisst auch, Bereitschaft zu sagen, Jesus, du, wo in mir lebst, übernimm du Führung. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn du Jesus Christus kennst und liebst, dann nimm das Bekenntnis heute für dich mit. Es ist nicht so schwierig, Ausländisch zu lehren. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Oder kannst du einfach sagen, Christus lebt in mir. Nimm das mit heim und buchstabier es jede Minute, jeden Tag neu. Christus lebt in mir. Und auf dieser Grundlage erlebe, wie er in dir immer mehr Form gewinnt. Aber vielleicht kennst du Jesus noch nicht persönlich. Vielleicht sagst du, was ist das? Freiheit? Vielleicht rennst du gerne noch Ideal nach. Vielleicht bist du wie geknechtet. Da ist heute, gerade in der Lobpreiszeit, wo wir haben, die Möglichkeit zu sagen, den Jesus möchte ich lernen kennen. Die Gnade möchte ich erfahren. So einen Jesus, so eine Gnade muss ich erleben. Da ist die Möglichkeit, auf mich oder auf jemanden Angst, den du kennst, zuzugehen und zu sagen, hey, aus dem möchte ich leben. Ich möchte noch beten. Ja, himmlischer Vater, danke, dass du deinen Sohn alles da hast, um uns zu retten. Bitte zeig mir, welcher Bereich in meinem Leben, wo ich noch nicht verstanden habe, dass allein deine Gnade genügt. Zeig mir vielleicht auch, wo andere Christen, wo ich von anderen Christen ein bestimmtes Verhalten erwarte, weil ich denke, dass es zum Christsein gehört. Vergib mir, wo ich mit dem Verhalten deine Gnade klein mache, wo andere Christen unter Druck setzen. Verändere du mich und lass mich immer mehr begreifen, dass Jesus allein genügt. Christus lebt in mir. Lass mich das immer mehr verstehen, Herr Jesus, und erleben und leben. Amen. Wir wollen noch ein Lied miteinander hören, das eigentlich das noch einmal zusammenfasst, was wir gehört haben. Und nachher wollen wir in der Lobpreiszeit einfach den Gott loben. Miteinander einfach danken, dass wir so einen gnädigen Gott dürfen haben. Vielleicht haben auch Leute das Bedürfnis zu sagen, ich möchte gerne mit jemandem reden über das. Ich bin vielleicht gerade an einem Punkt, wo ich extrem mehr unter Druck stehe, als unter dieser Gnade lebe. Aber vielleicht auch einfach ein Gebet wünscht, da darfst du gerne euch hinterteil. Dort werden unsere Leute vom Gebetsteam sein und sind gerne bereit, auch für dich zu beten. Aber jetzt wollen wir miteinander das Lied hören, das einfach noch einst die Gedanken aufnehmen.